Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am vergangenen Donnerstag haben wir schon gehört, dass die Liebe sich vermehren will, dass die Liebe nicht für sich bleiben kann und für sich bleiben will. Und echte eheliche Liebe will sich eben auch, will fruchtbar werden, eben auch in Kindern. Deswegen verbietet auch die katholische Kirche alle künstlichen Empfängnisverhütungsmittel. Die Kirche verbietet deshalb die Fruchtbarkeit der ehelichen Begegnung durch den Gebrauch künstlicher Empfängnisverhütungsmittel, aber auch etwa durch Sterilisation oder andere Praktiken positiv auszuschließen. Das ist jedenfalls grundsätzlich eine Sünde. Im Ehebett stehen immer sehr hohe Werte auf dem Spiel, nämlich die Echtheit der ehelichen Liebe, aber auch die Würde der Person. Und dabei vielleicht noch mehr die Würde der Frau als die des Mannes, weshalb sie sich einander auch nicht als Mittel zu eigenen Zwecken benutzen dürfen. Die Würde der ehelichen Begegnung, die Heiligung des Lebens und sogar die Würde des dabei unter Umständen gezeugten und empfangenen Menschen ist hier immer tangiert. Die Benutzung künstlicher Empfängnisverhütungsmittel, den ehelichen Akt gegenüber einer möglichen Fruchtbarkeit verselbstständigt dann aber auch die Ehegatten. Darin besteht auch ein Verstoß eben gegen die Einheit der Ehe. Das sehen wir ja in unserer Gesellschaft. Die empfängnisverhütenden Mittel erlauben, gerade weil sie alle möglichen Folgen der Begegnung ausschließen, einen ständigen Partnerwechsel. Und das erleben wir praktisch seit einem halben Jahrhundert. Übrigens sind auch nicht alle Verhütungsmittel ethisch gleichwertig, insofern es sogenannte Verhütungsmittel gibt, die aber nicht etwa eine Empfängnis verhindern, sondern eine Nidation, das heißt eine Einnistung des bereits befruchteten Eis in der Gebärmutter. Das heißt, das Kind ist bereits gezeugt. Und solche, die Nidationshemmer, die die Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter verhindert, die haben eigentlich damit abortive, das heißt abtreibende Wirkung. Bei deren Gebrauch kann also ein Kind durchaus empfangen werden, auch wenn die Frau davon gar nichts merkt, weil hier ein stiller Abort erfolgt. Das gilt insbesondere auch für die Spiralen, aber auch für andere Mittel. Erst recht ist die direkte Abtreibung keine Methode der sogenannten Familienplanung. Wer abtreibt bzw. abtreiben lässt, ist mit dieser Tat sozusagen automatisch aus der Kirche ausgeschlossen, das heißt exkommuniziert. Eine solche Tatstrafe sieht die Kirche noch nicht einmal für einen Mörder vor. Allerdings gibt es auch in diesem Falle, das möchte ich hinzufügen, von Seiten der Kirche immer die Möglichkeit der Umkehr und der Heilung. Dazu möchte ich auch hier am Radio einmal wieder ganz herzlich appellieren und herzlich dazu einladen. Keine Sünde ist so groß, dass sie nicht von der Barmherzigkeit Gottes eingeholt werden könnte, wenn man eben sich dieser Wahrheit, dieser Unwahrheit der Sünde stellt und den Herrn um seine Barmherzigkeit bittet. Wir leben hierzulande schon seit Jahrzehnten materiell auf einem sehr hohen Niveau. Da hätten sich alle Generationen vor uns schon im Himmel gewähnt. Aber die moderne Angst vor Kindern war ihnen offenbar fremd. Die heilige Katharina von Siena war das 23. Kind eines armen Wollfärbers. Der selige Löwe von Münster, Kardinal Clemens August von Galen, war das 13. Kind seiner Eltern. Das setzt aber auch den ehelichen Opfergeist voraus. Unser Wohlstand hat uns Angst gemacht, wir könnten zu kurz kommen. Wir haben den überfließenden Genuss des Lebens für das Leben selbst erklärt und das wirkliche Leben mit allen ethisch unerlaubten Mitteln erstickt und die Bevölkerungspyramide inzwischen schon auf den Kopf gestellt. Die Rechnung kommt noch und die muss auch unerbittlich bezahlt werden. So sehr uns aber auch Kinder willkommen sein müssen und nicht wenige Ehegatten leiden sehr darunter, dass sie keine Kinder bekommen, so ist doch auch wiederum nicht jedes Mittel akzeptabel, um einen Menschen ins Dasein zu setzen. So ist schon die künstliche Insemination, auch die sogenannte homologe Insemination oder die Zeugung in der Retorte nicht nur eine Verfehlung gegen die Einheit der Ehe, sondern auch gegen die Menschenwürde überhaupt. Ein Mensch kann nicht Produkt und Ergebnis eines immer lieblosen technischen Vorganges sein. Auch wenn der Kinderwunsch von Ehegatten noch so anerkennenswert ist, so darf er doch nicht auf jedwede Weise erfüllt werden, insbesondere nicht auf die vorstehend genannten Weisen. Trotz der weit verbreiteten, ordinären, ja sogar menschenunwürdigen Ausdrucksweise vom Kindermachen, wie wir das ja sagen, wir machen keine Kinder, sondern sie sind und bleiben immer noch das Geschenk des Schöpfers, den wir mit seinen Plänen für uns demütig respektieren müssen. Für die sogenannte Präimplantationsdiagnostik gilt das ja noch in besonderer Weise. Da produzieren wir ja nicht nur Kinder, sondern züchten auch noch Elite, und was unserem erwünschten Qualitätsmaßstäben nicht entspricht, wird selektiert und entsorgt. Made in Germany 2011. Gott hat mit den natürlichen Behinderungen von Menschen keine Probleme. Er wird sie alle einmal mühelos und ohne Gebrechen vollenden. Die schlimmste Behinderung und Verkrüppelung eines Menschen ist seine Herzenshärte und seine Selbstverweigerung. Und wenn der liebe Gott auch uns einmal nach seinen Maßstäben von Behinderung selektiert und entsorgt, dann wird's für alle geistlich Behinderten ganz furchtbar. Das, was dringend unseren Ehen Not tut, ist eine Kultur der sexuellen Begegnung. Die Integration der Sexualität, nämlich die harmonische Ausbalancierung der sexuellen Kräfte im Spiel mit allen übrigen natürlichen Kräften des Leibes durch geübte Selbstbeherrschung, ist keineswegs nur eine Notwendigkeit für zölibatäre Priester und Ordensleute, sondern nicht weniger auch für Eheleute. Die Ehe macht die Integration der Sexualität keineswegs entbehrlich nach dem Motto, dafür sind wir ja schließlich verheiratet. Und den Trauschein sollte man nicht einfach als Erlaubnisschein verstehen und meinen, man könne die Sexualität vielleicht auch noch absolut setzen. Ein wichtiges Element dieser Kultur ist gerade auch die geistliche Komponente. Im Buch Tobit finden wir ein wunderbares Zeugnis christlich kultivierter ehelicher Begegnung, auch wenn dieses Buch Tobit zum Alten Testament gehört. Zitat aus dem 8. Kapitel. Als Tobias und Sarah in der Kammer allein waren, erhob sich Tobias vom Lager und sagte, »Steh auf, Schwester, wir wollen beten, damit der Herr Erbarmen mit uns hat.« Und er begann zu beten, »Sei gepriesen, Gott unserer Väter« und so weiter. Darum, Herr, nehme ich diese meine Schwester auch nicht aus reiner Lust zur Frau, sondern aus wahrer Liebe. Und Sarah sagte zusammen mit ihm, Amen. Und beide schliefen die Nacht über miteinander. Die Verantwortung der Eheleute für Kirche und Gesellschaft. Die Fruchtbarkeit der Ehe besteht allerdings nicht ausschließlich in ihrer biologischen Fruchtbarkeit, sondern auch in einer geistigen Fruchtbarkeit. Die Ehegatten tragen, sobald sie Eltern geworden sind, eine überhaupt nicht zu überschätzende Verantwortung für die christliche Erziehung ihrer Kinder. Dass, wie bereits gesagt, die Ehe und Familie, dass sie die eigenen vier Wände einer Hauskirche sein müssen, bedeutet auch, dass hier die erste und wichtigste religiöse Sozialisation zu erfolgen hat, gerade auch durch das Zeugnis der Liebe und des Glaubens der Eltern gegenüber ihren Kindern. Was daheim nicht passiert, kann auch durch keine kirchliche Institution wie Kindergarten, Schule, Kommunion und Firmenunterricht usw. so ersetzt werden. Die katholische Erziehung in den eigenen vier Wänden ist deswegen auch nicht delegierbar. Zugleich ist eine vorbildliche Hauskirche auch die beste Vorbereitung auf die Ehe. Das religiöse, um nicht zu sagen geistliche Klima zu Hause hat so beschaffen zu sein, dass darin auch aber eine geistliche Berufung wachsen kann. Umgekehrt sei aber auch zugleich gesagt, wehe den Eltern, die das religiöse Wachstum ihrer Kinder anstatt zu fördern, auch noch behindern und sogar torpedieren. Ich weiß, wovon ich da rede. Darüber hat der Herr selbst geradezu beängstigende Aussagen gemacht. Auch das Gemeinwohl von Gesellschaft und Kirche ist von der elterlichen Erziehung und von der Intaktheit und Integrität von Ehe und Familie überhaupt nicht zu trennen. Die sakramental verbundenen Eheleute stehen auf ihre Weise auch im Dienst am Gemeinwohl der ganzen Kirche. Dazu sind sie durch das Ehesakrament befähigt und beauftragt und damit auch verpflichtet. Von den im sakramentalen Ehebund vereinigten Eheleuten sagt das Konzil sogar, so werden die christlichen Gatten in den Pflichten und der Würde ihres Standes durch ein eigenes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht. Die Gatten müssen in ihrer Würde und Aufgabe als Vater und Mutter die Pflicht der Erziehung, vornehmlich der religiösen, die ihnen in ganz besonderer Weise zukommt, sorgfältig erfüllen. Zitat Ende. Die Notwendigkeit, aus der sakramentalen Gnade zu leben. Jedes Sakrament ist auf seine Weise Heilsmittel und Heilsweg. Jeder Mensch erhält von Gott alle Heilsmittel, nämlich alle Gnaden, die er braucht, um den Verpflichtungen seines jeweiligen christlichen Standes auch gerecht werden zu können. Die Priester übrigens nicht anders als auch die Eheleute. Gott erwählt keinen Menschen in einen Stand, ohne ihn mit allem auszustatten, was er dazu nötig hat. Wie jedes andere Sakrament vermittelt auch das Ehesakrament nicht nur Gnaden, die die Eheleute brauchen, um ihre Standesaufgaben in Kirche und Welt im Sinne Gottes zu erfüllen, sondern auch die entsprechenden aktuellen Gnaden, das heißt die göttlichen Hilfsmittel, die die Eheleute brauchen, um sich ein Leben lang auch treu bleiben und wirklich die liebende Einheit vom Herrn und seiner Kirche bezeugen zu können. Ohne die Gnade Gottes als göttliche Hilfe können Mann und Frau diese lebenslange und heilige Einheit, zu der sie Gott schon am Anfang geschaffen hat, nicht ein ganzes Leben lang leben. Für die geschädigte menschliche Natur ist die lebenslange eheliche Treue schwer oder kaum zu verwirklichen, mit Hilfe der Gnade dagegen schon. Ohne die göttliche Gnade vermögen die Eheleute aber auch nicht ihrer großen Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder und die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Kirche und Welt gerecht zu werden. Dazu müssen beide aber auch am Tropf des Herrn bleiben. Das Problem liegt nach meiner Überzeugung bei den Eheleuten, wie übrigens auch bei den Priestern, vor allem darin, dass sie irrtümlich meinen, mit dem Sakramentenempfang sei schon alles erledigt, nach dem Motto, geweiht bzw. verheiratet und damit ist es vorbei. Mit der Trauung hört aber die Ehe nicht etwa auf. Da geht's ja überhaupt erst los. Und mit der Weihe am Weihealtar hat der Priester noch nicht sein Priestertum gelebt. Da hört's nicht auf, da geht's erst los. Die im Ehekonsens eingegangenen Verpflichtungen kann man nur im Vertrauen auf Gott versprechen und auch nur in enger Verbundenheit mit ihm aus seiner Gnade erfüllen. Sonst wird die Eheschließung tatsächlich zu einem Himmelfahrtskommando. Die Eheleute müssen deshalb ihre Ehe als einen Zopf verstehen, der aus drei Strängen geflochten ist, wobei der Herr, der Bräutigam, selbst den mittleren, nämlich den beide Ehegatten stabilisierenden Strang bildet. Nur Gott ist stabil. Nur Gott ist die einzige Konstante. Alles andere ist instabil, wackelt und hat in sich selbst keinen Halt. Im Gegenteil, alles andere muss ich festhalten, um nicht umzufallen. Nur Gott ist die einzige absolute Größe, die absolut in sich selbst steht und ruht und deshalb auch die beiden in allen Stürmen ihres gemeinsamen Lebens festhalten kann, wenn sie sich daran nur festhalten wollen. Der Herr kann aber keinem auch nicht die unbedingt notwendigen Gnaden schenken, der sie gar nicht will, sie jedenfalls nicht ordert. Wer deshalb vom Traualtar wie auch vom Weihealtar geht, darf es deshalb nicht versäumt haben, sich vorher an den Herrn und seinen Gnadenstrom angenabelt zu haben. Eheleute wie Priester müssen von Stund ihrer Weihe bzw. Hochzeit an am Gnadentropf des Herrn hängen. Die Nährlösung kommt, wie sie wissen, immer von oben. Wie viele Eheleute beten aber heute noch um die Gnade der ehelichen Treue und wie viele Priester gerade auch um die Gnade der vollkommenen Keuschheit? Ich will keinem zu nahe treten, sondern nur einmal die Frage stellen. Aber genau das wär's. Es ist für mich unbegreiflich, wie man an der Unauflöslichkeit der Ehe und am Zölibat der Priesterherren rumnörgeln kann, wie das ja schon lange modern ist in der katholischen Kirche, ohne aber über das geistliche Leben, vor allem der Priester, aber ebenso auch der Eheleute, auch nur ein einziges Sterbenswörtchen zu verlieren. Ich jedenfalls bin überzeugt, dass keine Ehe scheitern müsste. Wann ist überhaupt eine Ehe gescheitert? Wenn die beiden Ehegatten auch aus der ihnen angebotenen göttlichen Gnade leben würden, wo die Eheleute und Familie wirklich betende Hauskirche sind, da werden sie auch von der Gnade gehalten. Statt auszuprobieren vor der Ehe und dann doch zu scheitern, wenn man es mal so scheitern nennen will, weil ja gerade auch bei denen, die nicht glauben, die Angst, im Leben zu kurz zu kommen, sehr groß ist, sollte man besser auf dieses untaugliche und auch schwer sündhafte Mittel des Ausprobierens verzichten und zu dem richtigen, nämlich wirksamen Mitteln greifen, nämlich der göttlichen Gnade und Hilfe. Insofern jedes Sakrament aber auch ein Heilsweg ist, bedeutet das für Eheleute, dass sie gerade in diesem Stand und miteinander sich in den himmlischen Hochzeitssaal behilflich sein sollen. Das lateinische Wort für Ehe, conjugium, heißt ja so viel wie Zusammenjochung. Damit ist gesagt, dass beide conjuges, nämlich die beiden Ehegatten, gleichsam zusammen wie Zugtiere vor einen gemeinsamen Karren gespannt sind, den sie nun auf ihrem gemeinsamen Weg ziehen müssen. Und zwar bergauf, denn der Weg führt ja in den Himmel. Die Ehe wird dann für beide auch zu einer Schule, in der sie gerade die Selbstverleugnung lernen und die Selbstsucht überwinden sollen, indem sie lebenslang ihre Selbstbehauptung als Relikt der Erbsünde, nicht selten auch sehr schmerzhaft, aneinander abscheuern und abschmirgeln und dadurch immer mehr sich selbst, nämlich ihrem Ego, absterben und sich auf diese Weise immer mehr in die echte Liebe einüben sollen, um endlich reif für die Ewigkeit nur noch Christus zu leben. Das allein macht schon deutlich, dass Ehe kein Spaß ist. Die Ehe geht immer aufs Ganze, weil Gott aufs Ganze geht. Und Gott geht aufs Ganze, weil er die Liebe ist. Und die Liebe geht immer aufs Ganze, was übrigens dann auch für die christliche Existenz überhaupt gilt. Die ist die schwierigste Existenzform überhaupt, weil sie die Religion der Liebe ist, die eben aufs Ganze geht. Der heilige Augustinus sagt, hast du dich nicht selbst gegeben, hast du gar nichts gegeben. Liebe ist deshalb auch unbedingt. Das ist zugleich auch das Himmlische an der Ehe und das Göttliche, das ganz und gar Überirdische und damit auch in einem guten Sinn Weltfremde. Das, was sich die Welt nicht vorstellen kann und worüber sie nur verständnislos den Kopf schüttelt. Zu der Feier einer Hochzeit gehört leider auch bei Christen gar nicht selten auch aller mögliche abergläubische Firlefanz, mit dem man den Wunsch nach Glück für das Brautpaar verbindet. Christen brauchen aber keine Glückspfennige und auch keinen Reis. Diesen Spuk sollte man tunlichst bleiben lassen. Diesen heidnischen Blödsinn brauchen wir Christen nicht. Das, was wirklich ein Gelingen der Ehe garantiert, ist allein die lebendige Beziehung zu Christus und seiner Mutter. Nur da besteht fast durchweg Fehlanzeige. Wenn also die Neuvermählten vom Traualtar weggehen, dürfen sie auf keinen Fall auch dem lieben Gott den Rücken zukehren. Der ist mit seiner Gnade ihre einzige Garantie für das Gelingen ihrer Ehe und der Tropf, an dem sie hängen bleiben müssen. Who prays together, stays together, sagt ein englisches Sprichwort. Wer zusammen betet, der steht auch zusammen. Erinnert sei auch noch einmal an Tobias und Sarah aus dem Buch Tobit. Die Brautzeit als Vorbereitungszeit auf die Ehe. Die Prüfung in der Brautzeit ist sehr wichtig. Eine Prüfung, die sich nicht etwa darauf bezieht, ob die beiden, die sich anziehend finden, auch sexuell zusammenpassen, sondern ob sie auch wirklich vom Schöpfer füreinander gedacht sind. Von ganz großer Bedeutung ist eben auch, dass beide Gatten auch im Glauben, das heißt auf der geistig-geistlichen Ebene, ein gemeinsames Fundament haben. Die Einheit der Ehe kann und darf sich doch nicht nur auf den Körper beziehen. Da muss doch auch eine Einheit in der Grundüberzeugung gegeben sein. Zu früheren Zeiten spielten allerdings auch Erwägungen eine sogar entscheidende Rolle, die mit dem Wesen der Ehe überhaupt nichts zu tun hatten. Da wurden nicht selten die Ehegatten von ihren Eltern nach Haus und Hof und Hab und Gut miteinander vermakelt. Ich darf mal ruhig so sagen, vermakelt. Dem Materiellen wurde da schamlos auch die höchsten Güter geopfert und untergeordnet und dienstbar gemacht. Ganz, ganz schlimm. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Macht und Reichtum und Besitz geradezu erlitten wurde. Da wurden Personen, Liebe und Heiligkeit der Ehe schamlos verkauft um des schnöden Mammons willen. Eine ganz furchtbare Sünde. Heute spielen diese Dinge wohl keine erstrangige Rolle mehr, Gott sei Dank. Aber sind die Dinge deswegen überhaupt schon gut? Welche Werte spielen heute eine Rolle? Seien wir doch ehrlich, seit Jahrzehnten meinen die jungen Leute und auch deren Eltern und Verwandte, man könne doch nicht einfach heiraten, ohne vorher auch eine geraume Zeit miteinander wie Mann und Frau gelebt zu haben. Wie schnell könne man sich da in dem jeweils anderen täuschen? Sind aber unsere Ehen dadurch wirklich stabiler und belastbarer geworden? Die Antwort, denke ich, kann ich mir wohl sparen. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Denn vom Kreuz der Ehe will heute keiner mehr etwas hören. Und auch die kirchliche Verkündigung hält sich mit dem Kreuz sehr bedeckt. Stattdessen sind heute Lust und Spaß angesagt. Mit unserer heute weit verbreiteten, aber grundfalschen und schwer sündhaften Einstellung täuscht man sich sehr. Das ist doch nur ein Vorwand, mit dem man nach außen hin auch noch seine vermeintliche Vernünftigkeit und sein Verantwortungsbewusstsein zur Schau stellen will. Keine Firma könnte es sich leisten, jahrzehntelang unbelehrbar dieselben Fehler zu machen. Die wäre längst bankrott, wie unsere Gesellschaft heute übrigens auch moralisch bankrott ist. Das, was eine Ehe stabil macht, nicht nur für 7, sondern sogar für 77 Jahre, ist nicht Lust und Spaß, auch nicht die bloße Partnerschaft, sondern die echte, sich selbst zugunsten des jeweils anderen verschenkende, opferbereite Liebe, die man nur mit dem Blick auf den Gekreuzigten lernen kann und die man auch nur aus der Kraft, die vom Kreuz kommt, leben kann. Alles andere sind Flausen und Illusionen und schon lange auch Ideologie, die vor allem Gott außen vor lassen will. Ohne Gott ist die Ehe von vornherein in den Sand gesetzt. Die beste Vorbereitung auf die Ehe ist das Beispiel und Glaubenszeugnis des Elternhauses, nämlich der Hauskirche. Die Eltern können ihre große Verantwortung nicht auf kirchliche Institutionen etwa delegieren, wie mir das allerdings fast durchweg der Fall zu sein scheint. Die Notwendigkeit der Ehepastoral. Es soll hier überhaupt nicht in Abrede gestellt werden, dass zu allen Zeiten in den Ehen furchtbar gelitten wurde und ganz besonders die Frauen, auch heute. Das ist leider Fakt, aber nach meiner Überzeugung kein Naturgesetz. Ich jedenfalls meine, dass man viele Übel abwenden oder doch zumindest abfedern könnte, wenn man nicht einfach so verblendet und nicht selten auch ahnungslos in die Ehe hineinschlittern würde. Verliebtsein, Erotik, Romantik, das ist ja alles ganz schön und gut, aber auch nicht ungefährlich. Denn Ehe durch die himmelblaue, rosa-rote oder lindgrüne Brille sehen zu wollen, verstellt den Blick auf den großen Ernst und den hohen Anspruch der Ehe und auch auf ihre Anforderung zu einem hohen Maß an Opferbereitschaft. Die sakramentale Ehe hat ihren Ursprung nun einmal am Kreuz. Und dieser Ursprung haftet auch jeder sakramentalen Ehe unentrinnbar an. Die Ehe ist immer auch ein Kreuzweg. Eine heiligmäßige Ehe zu leben, ist eine ganz große und höchst anspruchsvolle Aufgabe, aber ganz gewiss kein Spaß. Das den Brautleuten zu sagen, heißt nicht, ihnen die Lebensfreude zu vergällen, sondern sie gerade zu schützen, indem man ihnen gleich den reinen Wein einschenkt und sie nicht naiv und ahnungslos in die Ehe stolpern lässt und sie dort ihrem Schicksal überlässt. Das zu tun, ist die schwere Verantwortung der Kirche, gerade auch ihrer Hirten. Ehe hat auch, wie klar geworden sein dürfte, alles mit der Wahrheit zu tun und nicht nur mit schönen Gefühlen, Schmetterlingen im Bauch oder irgendwelchen Techniken. Und für diese Wahrheit hat die Kirche zu stehen und die darf das Feld nicht einfach kampflos der Welt überlassen. Es ist ja nicht so, dass die jungen Leute heute von Ehe nichts wüssten. Das ist aber nicht die Wahrheit und nicht tragfähig. Das ist Gift und trägt den Keim der Katastrophe schon in sich. In der Kirche wird schon seit langem die geschiedenen, wiederverheirateten Pastoral sehr groß geschrieben. Das kommt an, das klingt gut. Das ist das von der Kirche erwartete Mitleid und entspricht dem modernen Klischee von Kirche. Ich persönlich hielt es für besser, dass die Kirche für die Brautleute vor der Eheschließung alles nur in ihrer Macht Stehende tut, dass eine solche schwierige Situation erst überhaupt nicht entsteht. Damit hätte die Kirche zumindest ihrer großen Verantwortung gegenüber den Eheleuten genügt. Die Lehren der Kirche anzunehmen, das heißt, ihr auch zu glauben und sie auch zu befolgen, ist dann immer in die Freiheit und damit auch in die Verantwortung jedes einzelnen Adressaten gestellt. Das hätten dann die Brautleute auch selbst zu verantworten. Aber dazu müsste ihnen überhaupt erst einmal die Wahrheit über die Ehe und ihren Anspruch unmissverständlich vor Augen gestellt werden. Es ist jedenfalls heuchlerisch, hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, in den Jammer einzustimmen und dann vielleicht auch noch Kompromisse auf Kosten der Wahrheit zu machen, die immer ein Verrat an der Wahrheit sind, und das Ganze dann auch noch als pastoral zu deklarieren. Für die Kirche müsste zuallererst einmal die Prophylaxe durch eine solide und seriöse Ehevorbereitung angesagt sein und nicht erst das Wundenlecken nach dem Crash. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lassen Sie mich noch einen ganz kurzen Abstecher machen in die Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen, um da noch einen Berührungspunkt zu der Ehe eben aufzuzeigen. Die Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen ist bereits ein Lebensstand, der nicht nur auf die Erfüllung und das Ziel jeder sakramentalen Ehe, nämlich den jungfräulichen Brautstand aller Männer wie Frauen mit Christus zeichenhaft hinweist, sondern diesen Vollendungszustand aller Menschen, auch der Eheleute, schon in dieser Zeit und unter den Möglichkeiten dieses Lebens repräsentiert, indem er schon in diesem Leben ein Geist ist mit Christus und darin schon die Erfüllung seines einmaligen, unwiederholbaren irdischen Lebens findet. Die Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen ist ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass die Einheit mit Christus immer den Vorrang hat vor der zwischenmenschlichen Einheit und auch allen Bindungen von Familie und Verwandtschaft und erst recht innerhalb der Gesellschaft. Und die Ehe als Sakrament auch nur vorläufig, nämlich nur für diese Weltzeit ist. Im Himmel wird nicht mehr geheiratet, da werden eben alle sein, wie die Engel, wie der Herr selbst sagt, im Evangelium Matthäus Kapitel 22. Lassen Sie mich die fünf Einheiten zu dem höchst würdevollen heiligen Sakrament der Ehe schließen mit einem Wort des altchristlichen Schriftstellers Tertullian. Tertullian widmet seiner Frau einen wunderschönen Text über das großartige Geheimnis der Ehe. Zitat: Wie vermag ich das Glück jener Ehe zu schildern, die von der Kirche geeint, vom Opfer gestärkt und vom Segen besiegelt ist, von den Engeln verkündet und vom Vater anerkannt. Welches Zweigespann! Zwei Gläubige mit einer Hoffnung, mit einem Verlangen, mit einer Lebensform, in einem Dienste. Kinder eines Vaters, Diener eines Herrn. Keine Trennung im Geist, keine im Fleisch, sondern wahrhaft zwei in einem Fleisch. Wo das Fleisch eines ist, dort ist auch der Geist eins. O, wenn doch ein so wunderbares Idealbild der Ehe schon Allgemeingut auch unserer Gesellschaft wäre.